You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. What do you got to say?
Wir beginnen bei Uriallo. Er verbrannte in einer Polizeizelle vor knapp 4 Jahren. Am Montag wurde das Urteil gesprochen. Endlich Genugtuung für die Hinterbliebenen, möchte man meinen. Doch schon andere Fälle wie der Brechmitteltod eines Flüchtlings in Hamburg zeigten, dass Beamte einen Bonus vor Gericht bekommen. Auch in Dessau wurden die beiden beteiligten Polizisten freigesprochen. Wir hören Marco von der mobilen Opferberatung in Dessau über den Prozess und das Urteil.
Im Grunde ist dieser Freispruch ein schwarzer Tag für Sachsen-Anhalt. Für die Polizei selbst, für die Justiz in Sachsen-Anhalt und für die Bundesrepublik im Allgemeinen. Wie hat er das begründet? Er sagt, der Freispruch ist nicht rechtsstaatlich zustande gekommen. Und zwar deshalb, weil das Verfahren von Pleiten, Pech und Pannen und Unfähigkeit begleitet war von Seiten der Ermittlungsbehörde. Dann haben Polizeibeamte unverblümt vor Gericht gelogen, dass sich die Balken biegen und damit sozusagen ein rechtsstaatliches Verfahren verunmöglicht. Und ja, muss sie heute sozusagen freisprechen, weil der Gegenstand, der angeklagt war, überhaupt gar nicht verhandelbar war. Und das ist auf die Zeugenaussage zurückzuführen. Das hatte er so in dieser Dimension nicht erlebt. Er hat eigentlich gesagt, dass diese Beamte nicht in den Staatsdienst von Sachsen-Anhalt gehören. Das wird nochmal eine Aufgabe für den Staatsanwalt sein, da herauszufinden, wer da konkret gelogen hat, ein Verfahren einzuleiten. Teilweise gibt es ja da auch schon Anzeigen.
Ich bin Jude. Meine Familie hat man in Sobibor umgebracht.
Ja.
Ich habe überlebt.
Ja.
Und ich will keine Nazis hier auf der Straße sehen. Und die sollen sehen, dass ich hier stehe. Ich kann nicht mehr gut stehen. Ich habe eine kaputte Wirbelsäule. Ja.
Rund 1200 Menschen haben am Samstag in Berlin-Lichtenberg einen Aufmarsch von Neonazis nicht nur über Stunden blockiert, sondern auch deren Wegstrecke empfindlich verkürzt. Mit Ausdauer und Beharrlichkeit widerstanden die Antifaschisten auch einem repressiv auftretenden Polizeiaufgebot aus rund 1600 Beamten, das alles in Bewegung setzte, um den Neofaschisten freies Geleit zu verschaffen. Im Vorfeld hatte sich die Versammlungsbehörde auf juristischem Wege damit durchgesetzt, Proteste im näheren Umfeld des rechten Aufzugs zu verbieten. Neben Antifa-Gruppen werteten dies auch lokale Initiativen als schwerwiegenden Eingriff in das Versammlungsrecht und riefen zu zivilem Ungehorsam auf.
In meinem Innern habe ich geschworen, ich werde den Faschisten keinen Fußbreit freigeben, wo ich kann. Und ich gehe eben nicht von hier weg. Können Sie machen, was Sie wollen.
Die rund 600 Neonazis waren gegen 11 Uhr am S-Bahnhof Karlshorst zusammengekommen, um für ein nationales Jugendzentrum zu demonstrieren. Bereits als die Rechten die Kreuzung Treskower Allee-Sewernstraße passieren wollten, mussten sie eine 2-stündige Zwangspause einlegen. Rund 500 Gegendemonstranten war es trotz umfangreicher Polizeiabsperrungen ebenfalls gegen 11 Uhr gelungen, diesen Punkt in kleinen Gruppen über kilometerweite Umwege zu erreichen und zu besetzen. Die Polizei nahm die Situation zunächst eine Weile hin, reagierte aber umso ruppiger, je näher die Neonazis kamen. Über ein Infomobil teilte sie mit, die Protestierer mit Strafprozessen überziehen zu wollen, sollte die Blockade nicht aufgegeben werden. Als dies ohne Wirkung blieb, folgte ein brutaler Schlagstockeinsatz der Beamten. Auch Lichtenbergs Bezirksbürgermeisterin Christina Emrich schloss sich den Blockierern an, wurde von den Beamten angegangen und von der Straße gezerrt. Polizisten schlugen nach Augenzeugenberichten Teilnehmern einer Sitzblockade immer wieder unvermittelt ins Gesicht, bevor sie rabiat weggetreten wurden. Mehrere Gegendemonstranten wurden durch die Exzesse der Polizei verletzt, Dutzende Blockierer in Polizeiwagen verfrachtet und in Gefangenen-Sammelstellen gefahren. Den in der Gegend unbehelligt herumstreunenden Anti-Antifa-Fotografen war es möglich, Aufnahmen von den Festgenommenen zu erstellen. Während die Beamten weiter auf die Blockierer einprügelten und dabei auch auf Kinder und ältere Menschen keine Rücksicht nahmen, errichteten Antifaschistinnen und Antifaschisten weiter westlich in der Sewernstraße Absperrungen aus Verkehrsschildern, Sperrmüll sowie Müllcontainern und setzten sie teilweise in Brand. Die Polizei setzte Räumpanzer und Wasserwerfer ein. Als sich der Zug der Neonazis schließlich wieder in Bewegung setzen konnte, flogen Flaschen und Obst. Rund 10 Minuten später wurde der Aufmarsch erneut gestoppt. Auf der Kreuzung Sewan-Ecke Volkradstraße hatten rund 700 Menschen eine weitere Blockade gebildet. Wieder ging die Polizei brutal gegen die Teilnehmer vor und konnte erst gegen 16 Uhr die Räumung vermelden. Mehrfach mussten zuvor exzessive Polizeibeamte zur Besonnenheit aufgerufen werden. Teilweise maßregelten sogar Polizisten ihre hyperventilierenden Kollegen. Auch im Weidling-Kiez, den die Neonazis eigentlich durchqueren sollten, hatten Antifaschisten zu diesem Zeitpunkt Blockaden errichtet. Die Einsatzleitung der Polizei entschied sich schließlich, die Neonazi-Route zu verkürzen und zum Bahnhof Friedrichsfelde-Ost umzuleiten. Eine Polizeisprecherin teilte am Sonntag mit, dass 86 Gegendemonstranten festgenommen worden seien. Einigen Inhaftierten sei ärztliche Hilfe verweigert worden. Das berichteten Mitgefangene.
Was auffällt, ist der sehr konstante Wert beim Antisemitismus, also bei der Judenfeindschaft, dass der sehr konstant geblieben ist, in Ostdeutschland, in den neuen Bundesländern sogar auch leicht angestiegen ist. Das waren die nicht so guten Nachrichten. Und dann ist halt interessant, dass wir dieses Mal in der neuen Studie gucken konnten, wie sieht das eigentlich im Vergleich der Bundesländer aus? Und dass man da feststellt, so der reine Ost-West-Vergleich, im Osten ist das alles ganz schlimm mit Rechtsextremismus, im Westen ist alles ganz toll, das stimmt eben so nicht, sondern es gibt ein sehr differenziertes Bild, dass eben gerade zum Beispiel Ausländerfeindlichkeit durchaus in einigen west- und ostdeutschen Bundesländern sehr hoch ist, in anderen west- und ostdeutschen Bundesländern relativ niedrig. Man kann also jetzt ein bisschen genauer hingucken, wo eigentlich welches Problem vorliegt, und das hilft dann hoffentlich auch bei der Frage, was kann man dagegen tun.
Soweit Dietrich Molthagen von der Friedrich-Ebert-Stiftung. Er ist einer der Mitinitiatoren einer Studie, die am 27. November in Berlin vorgestellt wurde. Nach dieser hat der Antisemitismus in Deutschland seit dem Jahr 2006 leicht zugenommen. Im Westen beträgt der Wert 9,3%, im Osten stieg er auf 7,9%. 15,4% der Westdeutschen glauben etwa, dass die Juden mehr als andere Menschen mit üblen Tricks arbeiten, um zu erreichen, was sie wollen. In den wohlhabenderen südlichen Bundesländern Baden-Württemberg und Bayern ist Antisemitismus am weitesten verbreitet. Unbekannte schlugen in Grevesmühlen an insgesamt 5 von Migranten geführten Geschäften die Scheiben ein. Betroffen waren ein Asia-Shop, ein chinesisches Restaurant und ein türkisches Restaurant, eine Pizzeria und ein Textilgeschäft. Die Polizei geht von einem fremdenfeindlichen Hintergrund aus. Ein pakistanischer Imbissstubenbesitzer sagte, es sei bereits das dritte Mal, dass die Scheiben seines Ladens in der August-Bebel-Straße kaputtgeschlagen wurden. Das sind jedes Mal knapp 2000 Euro Schaden. Versicherungen würden ihn nicht mehr aufnehmen.
Die Printmedien, elektronischen Medien und allgemein die sogenannten bürgerlichen Medien berichten fast unisono, es ist nur eine Sache von Autonomen, von Anarchisten, von gewaltbereiten Tätern und Täterinnen, die also im Grunde genommen durch die Athener Straßen und insbesondere im Stadtteil Exarchia ziehen und Schreck und Angst also um sich verbreiten. Und das ist natürlich nicht, denn die Situation ist in Griechenland lange angespannt, genauso wie hier selbstverständlich, weil eben die Finanzkrise, die hat auch dazu geschlagen und vor allem trifft die unteren Schichten, ob das Arbeiter sind oder Arbeiterinnen, Bauern, Bauerinnen, junge Leute, Studenten und so weiter. Das heißt also, das war nichts anderes als, sagen wir, der Tropfen, der das Glas zum Überlaufen brachte.
Nachdem ein Polizist am Samstag einen 15-Jährigen erschossen hatte, kam es die letzten Tage zu schweren Auseinandersetzungen in vielen griechischen Städten. Aus diesem Grund zitieren wir hier bei den Antifa News einen Bericht aus Athen. Der tödliche Schuss des Polizisten wurde mitten im Stadtviertel im Zentrum von Athen, das seit vielen Jahren von anarchistischen und linksradikalen Kräften geprägt ist, abgegeben. Immer wieder kommt es dort zu kleinen Scharmützeln zwischen Aktivistinnen und Aktivisten und der berüchtigten Spezialpolizei, die nächstens gruppenweise in Kampfausrüstung an jeder zweiten Ecke steht, um alles zu überwachen und die Bevölkerung einzuschüchtern. Am Sonntagnachmittag demonstrierten in Athen 5000 Menschen gegen die Polizeigewalt. Die Polizei setzte massiv Tränengas ein. Die Tränengasschwaden hängen dann, wie immer bei diesen Fällen, noch bis in den nächsten Tag im Stadtzentrum und reizen die Atemwege der Einwohnerinnen und Einwohner. Massive und maßlose Polizeibrutalität gegen Demonstrationen und folterartige Übergriffe auf Polizeistationen und in Gefängnissen gehörten auch in den letzten Jahrzehnten zum Alltag. 1983 war schon einmal ein 15-Jähriger damals bei einer Demonstration von der Polizei erschossen worden. Damals kam es in der Folge zu wochenlangen Auseinandersetzungen. Die griechische Linke und Arbeiterinnenbewegung hat es freilich gelernt, mit diesen Verhältnissen umzugehen. Demonstrationsblöcke der verschiedenen linken Organisationen sind in der Regel gut organisiert und für eine Verteidigung ausgerüstet. Streikende führten immer wieder auch erfolgreiche Kämpfe mit der Polizei. Und es kommt immer wieder zu heftigen militanten Konflikten zwischen Anarchistinnen und der Polizei. Die internationale Finanzmarktkrise wird von den meisten Beobachtern auf die entfesselte Spekulation zurückgeführt, die von gierigen Heuschrecken angefacht worden sei. Tatsächlich jedoch ist die Aufblähung des Finanzüberbaus nicht Ursache, sondern Folgewirkung und Verlaufsform einer strukturellen Krise des Kapitalismus, die seit gut 30 Jahren durch Kredit und Spekulation immer wieder aufgeschoben wurde. Diese Methode des Krisenaufschubs stößt nun an ihre Grenzen, mit dramatischen Folgen für die gesamte Gesellschaft. Nicht die Spekulanten sind das Problem, sondern der Widersinn einer Produktionsweise, die Reichtum nur als Abfallprodukt von Warenproduktion und Kapitalverwertung produziert. Ausgehend von dieser Analyse wird Norbert Tränkle am heutigen Dienstagabend in Leipzig einen Vortrag halten. 19.30 Uhr geht's im Coney Island los. Das Ganze ist Teil der Veranstaltungsreihe »Kritik und Krise« zur aktuellen globalen Finanzkrise.